1994 sendet der Hessische Rundfunk einen Film, der im Jahr 2030 spielt. Europa ist von Dürren, zerstörten Tälern und schweren Klimafolgen geprägt. Ein Staatsanwalt ermittelt gegen Konzerne und Politiker, weil sie früh genug hätten handeln können und bereits genau wussten, auf welchem Weg wir uns befinden. Am Ende erreicht er, dass das Ganze vor dem Europäischen Gerichtshof landet und die führenden PolitikerInnen und Unternehmen der damaligen Zeit angeklagt werden. Heute befinden wir uns im Jahr 2026 und dieser Film fühlt sich irgendwie nicht mehr wie Science Fiction an oder so, denn wir haben alle gerade einen Sommer hinter uns, wie er eigentlich in dem Film aus dem Jahr 1994 bereits beschrieben wurde. Und das wirft vor allen Dingen für mich eine Frage auf. Wenn wir vieles schon so lange wissen, warum erzählen wir uns dann noch immer Geschichten, die das Handeln verhindern?
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Darüber spreche ich heute mit Ron Kellermann. Er ist Filmdramaturg, Drehbuchdozent und Green Storytelling-Experte. Und in seinem Buch Hot Plot zeigt er, wie Filme, Serien und Romane den Klimawandel erzählen können. Und warum es einen Unterschied macht, ob wir die Klimakrise als Naturkatastrophe, individuelles Konsumproblem oder Folge von Macht, Interessen und wirtschaftlichen Entscheidungen begreifen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Und jetzt ein besonders herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Ron Kellermann. Schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, weil dieses Buch, muss ich gestehen, sage ich jetzt schon, hat mich total geflasht. Ich habe es wirklich so weggelesen, ich kann es nur empfehlen. Und da wollen wir heute auch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und gehen wir mal direkt auf mein Intro rein. Was macht es eigentlich mit dir, einen Film wie Crash 2030 heute zu sehen? Und warum hat eigentlich die Geschichte damals offenbar so gar nicht die Wirkung entfaltet, die sie eigentlich hätte entfalten können?
Meine Wirkung, als ich den Film vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, war einfach nur Kopfschütteln, weil ich war selbst überrascht, dass 94 schon auch in den, es werden ja immer wieder Sequenzen aus Originalnachrichtensendungen gezeigt in den Filmen, was damals schon in den Nachrichten thematisiert wurde. Es ist ja eigentlich wesentlich damals mehr gewesen, als heute in den Nachrichten thematisiert wird. Das war mir wirklich nicht bewusst, dass da schon so viel so bekannt war. Deswegen, ja, war das sowieso auch so ein Entsetzen mit dabei. Und warum das bisher nicht funktioniert hat, ist, glaube ich, liegt einfach daran, dass eben ein Film nicht reicht. Das ist halt einfach dann, es ist zu wenig. Auch die ganze Klimakommunikation war ja auch in den letzten Jahren eigentlich immer, fand ja immer dann statt, wenn irgendwo etwas Schlimmes passiert ist. Das werden wir auch jetzt sehen. Jetzt hatten wir gerade die Hitzewelle, jetzt wird darüber diskutiert. Es gibt ja aber auch Talkshows, also Markus Lanz zum Beispiel, die das konsequent ignorieren, das Thema. Und andere greifen es dann mal auf, wenigstens im Intro oder am Anfang ein bisschen. So, und jetzt werden wir in ein paar Wochen, vielleicht haben wir schlechtes Wetter und dann redet kein Mensch mehr darüber. Und nächstes Jahr haben wir wieder genau das gleiche Spiel. Das ist so wie die Diskussion über das Verbot von Böllern an Silvester. Es kommt jedes Mal vor Silvester, kommt diese Diskussion auf, dann passiert nichts und ein Jahr später kommt sie wieder auf. Und ich befürchte, dass das eben auch etwas ist, was wir über die nächsten Jahre immer wieder erleben werden. Es wird immer wieder klimakrisenbedingte Katastrophen geben. Dann wird darüber berichtet, dann wird darüber diskutiert und dann wird es schnell wieder, setzt die Klimademenz ein und dann wird es relativ schnell wieder auf die Seite gelegt. Und ich glaube,
das ist ein schöner Begriff. Klimademenz. Das ist bitter, aber leider passt es sehr gut, ne?
Passt sehr gut, ja. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der ist nicht von mir, den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Und ich glaube einfach, dass insgesamt, und das wird, glaube ich, sehr, sehr unterschätzt, die Wirkung, die Geschichten auf uns Menschen haben, auf unser Bewusstsein haben, wird total unterschätzt. Das sieht man auch daran, finde ich. Neulich war ich auf einer Webseite, da ging es dann darum, dass wir eben die Klimakrise bekämpfen müssen. Und da wurde so eine Vision von einer guten Welt und so weiter, was wir noch alles erreichen können. Und darunter stand dann eben, dass eben die Wissenschaften, Technologie, Politik und Zivilgesellschaft, die sollen da jetzt zusammenarbeiten. Und mein erster Gedanke war, was ist mit Kunst und Kultur? Warum ist Kunst und Kultur hier nicht aufgezählt? Warum werden aus dem Kulturbereich oder jetzt aus meinem Bereich, aus dem Filmbereich, warum werden zu solchen Veranstaltungen nie Menschen aus der Filmbranche eingeladen? Gestern Abend bei Karin Bioska tatsächlich Christian Friedl, ein Schauspieler, der dabei war. Allerdings nicht, weil er Schauspieler ist, sondern weil er eben auch Aktivist ist, Demokratieaktivist jetzt gerade von den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Und das ist meiner Meinung nach, ist das ein Fehler. Und liegt daran, dass, glaube ich, auch die Branche selbst sich einfach über viele Jahrzehnte jetzt hinweg selbst nur noch als Unterhaltungsdienstleister betrachtet hat und gar nicht mehr berücksichtigt hat, wie stark die Wirkung eigentlich ist, die Filme und Geschichten auf Menschen haben.
Und das ist ja was du in deinem Buch jetzt aufgreifst. Du hast so 6 Storymuster aufgetan und beschreibst die und füllst die mit Beispielen aus Filmen, aus Serien und auch Romane. Es kommen 3-4 Romane vor, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und Crash 2030 ist dann ja eins. Und da zeigst du ja eigentlich Autoren, Autorinnen und auch Filmschaffenden, welche Möglichkeiten, welches Potenzial da eigentlich drinsteckt. Wobei ich finde, das Buch wirklich für alle lesenswert, weil es so ein sensationellen Rundumschlag gerade über die aktuelle Situation gibt und, glaube ich, auch unglaublich viel Verständnis dafür wecken kann, was da gerade so abgeht, und nimmst da im Grunde keinen aus. Ne? Es ist ja nicht nur die Konzerne, die sehr viel Scheiß da machen. Da werden auch immer Filme gezeigt. Ich kenne das zum Beispiel auch, dieser Vergiftete Wahrheit, der Film über Teflon, ne, den habe ich auch gesehen. Das ist ja sowas von krass, wenn man sich das anguckt. Da sitzt man nur noch kopfschüttelnd davor und denkt, das kann doch keine wahre Geschichte sein. Ist es aber. Solche Sachen hast du mit dabei. Und zeigst anhand der Filme auch sehr schön, welche Thematiken da rausgearbeitet werden. Wie bist du auf die Idee gekommen, das mal auch von der Seite aufzugreifen und so zusammenzuschreiben?
Also, es ging eigentlich war es wie oft ein Zufall. Ich war zu der Zeit, das war 2023, war ich gar nicht mehr in der Drehbuchentwicklung tätig. Ich war mehr Storytelling für Unternehmen und der Politik gemacht und war dann Anfang 2023 für ein paar Monate bei der Letzten Generation, hab die unterstützt. Letzte Generation mit einem Workshop, mit Pressemitteilungen, Medienbeobachtungen. Also ich war jetzt nicht auf der Straße klebend. Das ist auch eine ganz eigene Diskussion wieder, finde ich. Und habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, dass es doch nicht meine Art des Engagements ist, weil es einfach, es wurde ganz schnell zu einem Fulltime-Job. Also ich habe dann wirklich monatelang nichts anderes gemacht, auch entsprechend kein Geld verdient und bin dann da wieder ausgestiegen und wusste dann aber, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich kann jetzt nicht wieder so zurück in die Zeit, in der ich vorher war. Also ich bezeichne die Zeit gerne als informieren und lamentieren. Also ich habe mich immer sehr, sehr intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt, aber eigentlich immer nur rumlamentiert, dass so wenig passiert. Und da war klar, okay, ich kann nicht wieder zurück in diese Zeit. Ich muss irgendwas anderes machen. Und war dann im Überlegen, hier auf lokaler Ebene eine Food Co-op oder was auch immer. Und dann eben, bis der Zufall so will, schrieb mich eine befreundete Filmemacherin an und fragte mich, ob ich mich mit dem Thema Green Storytelling auskenne. Und ich habe, das war tatsächlich zum ersten Mal den Begriff gehört und konnte da erstmal gar nichts mit anfangen. Dann kurz recherchiert und dann hat es ein paar Tage gedauert und in meinem Kopf gerattert und dann war klar, okay, das ist eigentlich genau mein Thema. Das sind die 2 Themen, mit denen ich mich in den letzten 30 Jahren am intensivsten beschäftigt habe, nämlich mit Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz und mit Geschichten erzählen. Und ich kann es auch heute noch nicht verstehen, warum ich nicht von alleine auf die Idee gekommen bin, diese beiden Themen zusammenzuführen. Jedenfalls war es dann eben geschehen. Und es war klar, okay, das wird jetzt mein Schwerpunkt. Ich mache seitdem nichts anderes mehr. Und dann fing ich an, als Dramaturg bin ich ja jemand, der AutorInnen unterstützt. Und dann war meine Frage, okay, wie kann ich AutorInnen dabei unterstützen, den Klimawandel in ihre Geschichten zu integrieren? Und das Interessante ist auch, dass mir zuerst gar kein Titel eingefallen ist. Ich kannte keinen Film, keine Serie, in der es darum geht. Und habe dann eben in den sozialen Medien nachgefragt, mein Netzwerk gefragt, hier, wer kennt Filme, Serien, Romane? Und dann hatte ich am Ende eine super schöne lange Liste und fing dann an, mir die einzelnen Beispiele anzuschauen. Und zwar aus dem Hintergedanken heraus, bestimmte Muster zu identifizieren. Das ist etwas, was ich ganz gut kann. Ich habe auch über so ein Seminar über Liebesfilme, wo es verschiedene Liebesfilmmuster geht und so weiter, wo ich einfach gucke, gibt es bestimmte Muster, die sich immer wiederholen und mit denen AutorInnen eben arbeiten können. Und dann hat es eine Weile gedauert und dann ist irgendwann so, ist mir aufgefallen, ah, guck mal, da sind mehrere Filme und Serien, in denen der Klimawandel gar nicht das Thema ist, auch nicht der Konflikt ist, nichts mit der Charakterentwicklung der Hauptfigur zu tun hat, sondern einfach nur im Hintergrund miterzählt wird. Das war dann Klimawandel als Setting, das erste Storymuster. Und dann ging es relativ schnell. Dann hatte ich einmal so diesen roten Faden und dann konnte ich relativ schnell die anderen 5 Storymuster identifizieren. Und dann fing ich an, zuerst Vorträge zu halten. Da war die Idee, da ein Buch zu schreiben, noch gar nicht da. Und die ist dann irgendwann entstanden, weil es eben dann immer mehr Filme und noch ein Muster dazu. Also die ersten Vorträge, die ich hielt, da hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Muster nur. Und dann war irgendwann so der Gedanke, okay, da kann ich jetzt ein Buch draus machen. Und dann habe ich mich da voll reingestürzt.
Ja, sehr cool. Ich habe ja das ist sogar schon einige Jahre her, mal das Beispiel bei Chip and Dan Heath aus dem Buch Switch. Von denen stammt das. Und ich bin total begeistert von denen, weil die sehr viel über Veränderung geschrieben haben. Da ging es um den Sprudeldeppen. Das ist so eine Bezeichnung, die kommt wohl aus dem Skandinavischen. Und ein amerikanischer Professor für Gesundheit hat den Auftrag, dieses Thema, wie kann man Unfälle unter Alkoholeinfluss verhindern, hatte er als Aufgabe und hat sich dann überlegt und ist dann auf diesen Sprudeldeppen gestoßen, um es kurz zu machen. Man kann die Geschichte googeln. Er ist auf die ganzen Produzenten von Serien zugegangen und die haben dann, glaube ich, in über 160 Serien es geschafft, diese Figur einzufügen. Wer ist der Sprudeldepp? Das ist eigentlich derjenige, der, wenn so mehrere Leute unterwegs sind und feiern gehen, ist das der Wasser trinkt. Und sogar in der Serie Cheers, die ja recht bekannt war, gibt es sogar ein Plakat in der Bar, das diesen Sprudeldepp zeigt, also der das Wasser trinkt halt. Und irgendwann wusste tatsächlich selbst ein großes Land wie Amerika, was das ist. Und die Zahlen sind um gut 25% runtergegangen. Und das ist ja eine unglaubliche Leistung. Und das Einzige, was die gemacht haben, ist in den Serien, dass immer so ganz kurze Szenen nur eingebaut. Und dadurch haben die das Bewusstsein verändert. Wäre das nicht auch eine Lösung hier in Deutschland zum Thema Klimawandel, dass man das gar nicht irgendwie groß mit dem erhobenen Zeigefinger macht, sondern so nonchalant irgendwie macht man in den Serien, dass die Hauptprotagonisten, die Lieblingsfiguren sich einfach entsprechend verhalten? Also das klingt in deinem Buch auch schon durch, nicht so explizit, aber das wäre doch auch eine geniale Idee, oder?
Ja, absolut. Das ist auch, ich glaube nur, wir brauchen die ganze Bandbreite. Also klar. Es gibt diese eine Lösung, gibt es nicht. Wir brauchen die ganze Bandbreite. Und ich bin ganz, ganz großer Fan davon, dass wir einfach den Klimawandel, also die Folgen des Klimawandels miterzählen. Also die Serie Lauchhammer zum Beispiel erzählt ein Krimi vor der Hitzewelle. Der Krimi-Plot selbst würde auch ohne Hitzewelle funktionieren. Da bin ich ganz großer Fan von, oder dass Figuren sich nachhaltig verhalten, ohne dass es groß thematisiert wird. Das sind so Kleinigkeiten, die wunderbar funktionieren. Mich interessiert aber noch momentan eine andere Sache, fast noch mehr. Aber stell dir vor, bei dem Sprudeldeppen, wo es eben, wie du gesagt hast, immer kleine Szenen gab, da wird jemand gefragt, magst du was trinken? Er sagt, nein, ich bin der Fahrer. Mehr war ja gar nicht. Mhm. So, also wunderbar. Stell dir vor, dass wenn alle Filme und Serien erzählen würden, dass alle Figuren immer wie selbstverständlich betrunken Auto fahren, nie jemand kommt und ihnen sagt, ey, magst du das Auto nicht besser stehen lassen? Und nie etwas passiert. Wir hätten genau die gleiche Wirkung wie beim Sprudeldeppen, nur eben andersherum. Es würden wahrscheinlich viel mehr Leute regelmäßig betrunken Auto fahren und sich dann wundern, dass da irgendwas passiert. Es wird nur viel mehr passieren.
So ja, genau.
Und genau das haben wir momentan. Es wird auch viel mehr passieren, genau. Und genau das haben wir momentan bei den Filmen und Serien, die wir in den letzten, sag ich mal, 40 Jahren oder wann auch immer erzählen. Wir erzählen immer wieder Figuren, für die eben ein klimaschädlicher Lebensstil normal ist. Also klimaschädliche Lebensstile werden als attraktiv, als erstrebenswert erzählt. Es werden permanent fossile Narrative reproduziert. Also Wachstum ist immer gut. Der technische Fortschritt ist immer gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Da gibt es ja diese sehr viele fossile Narrative und eben die klimaschädlichen Lebensstile. Also dass zum Beispiel eben eine Figur ihren Erfolg dadurch ausdrückt, dass sie ein sehr hohes Konsumniveau hat. Dass sie sich sehr teure Sachen kauft, die große Wohnung, das große Auto, die Fernreise zur Selbstverwirklichung und so weiter. Und das ist, glaube ich, momentan der Punkt, dass wir das auch in der Werbung natürlich sehr stark, in Game-Shows und so weiter, dass wir mit diesen fossilen Narrativen permanent momentan bombardiert werden, seit Jahren. Mhm. Und da natürlich einzelne Filme, die das Thema Klima erzählen oder Figuren erzählen, die sich nachhaltig verhalten, die kommen da natürlich nicht durch.
Und du hast ja sogar in deinem Buch ein wunderbares Beispiel dafür, ne, aus dem Film oder dieser Serie Der Schwarm, diese Verfilmung von Frank Schätzing, wo du ja auch beschreibst, dass der Hauptprotagonist, der Meeresbiologe, der ja voll für Umweltschutz und dergleichen steht, gezeigt wird, wie er in seinen dicken SUV fährt. Dann gibt es sogar noch so eine Werbeclip-Einstellung, wo er durch die schöne Landschaft fährt, fährt auf eine Ferien, in sein Ferienhaus. Und du sagst auch, das hat dramaturgisch eigentlich überhaupt keine Relevanz. Der könnte auch mit seinem Fahrrad irgendwo hinfahren oder mit dem E-Auto. Aber es wird wie selbstverständlich gezeigt, dass auch dieser Mensch einfach mit einem Verbrenner fährt, obwohl er sich normalerweise für Ökologie und dergleichen einsetzt. Und dann kann natürlich jeder sagen, ja, wenn der das macht, kann ich das auch. Das ist ja wirklich fatal, ne?
Das ist momentan das Problem. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass eben, also jetzt in der Filmbranche niemand absichtlich sowas macht, sondern das sind einfach auch bestimmte Erzähllogiken, Erzähltraditionen, die einfach immer wieder fortgeführt werden. Also eben auch bestimmte, so wie wir es eben kennen, unsere Gesellschaft ist momentan, gibt es eben bestimmte Narrative, die bestimmte Lebensstile als attraktiv darstellen. Und die werden in Filmen reproduziert und die sind leider klimaschädlich. Hm.
Schreibst ja auch in deinem Buch den Satz, das fand ich schon harten Tobak, spitz formuliert könnte man sagen, die erzählenden Branchen haben sich selbst zu Vorfeldorganisationen der fossilen Lobby degradiert und propagieren deren Interessen. Da gehst du ja schon ganz schön hart ran, ne?
Ja, da hatte ich schon einen guten Tag. Okay, ja, das ist sehr deutlich, ja. Ja, das war mir jetzt gar nicht so in Erinnerung, dass ich den Satz geschrieben habe. Ja, aber ist im Grunde auch so. Ich meine, es geht nicht darum, jemandem Schuld zuzuweisen oder jemandem böse Absicht zu unterstellen. Das sind einfach eben Dinge, die man halt so macht, weil man sie schon immer so gemacht hat. Nur glaube ich eben, dass auch in der Branche oftmals unterschätzt wird, welche Wirkung eben wir mit unseren Geschichten auf die Menschen haben. Und dass damit eben noch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Ja, genau. Das ist so mein Anliegen ein bisschen. Und ich glaube halt eben auch, dass mittlerweile nicht nur in der Branche selbst, das ist so eine Art Selbstverzwergung eigentlich, sondern eben auch, das hatte ich vorhin versucht irgendwie anzudeuten, in der Gesellschaft insgesamt wird uns GeschichtenerzählerInnen eigentlich nichts groß zugetraut oder nicht zugetraut, dass wir einen irgendwie gearteten, relevanten Beitrag zur Vermittlung von Klimawissen oder zur Verarbeitung von Klimaemotionen beitragen können. Und deswegen wird in Gruppen, wo es darum geht, was können wir machen gegen den Klimawandel, sind selten Menschen dabei aus der Filmbranche oder GeschichtenerzählerInnen. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich ein Fehler, weil ich glaube, dass wir die sozialökologische Transformation ohne Geschichten nicht schaffen werden. Genauso wenig, wie wir sie ohne Technologien schaffen werden, genauso wenig, wie wir sie ohne die Wirtschaft schaffen werden. Wir brauchen auch die Geschichten dazu.
Ja, das finde ich tatsächlich einen spannenden Ansatz, da zu sagen, okay, wir müssen eigentlich viel mehr gucken, wer sind denn die Leute, also wer sind denn die Menschen, die genau das eben unter die Menschen bringen. Das sind oft wirklich die filmschaffenden Serien, die haben ja tatsächlich einen riesen Einfluss. Wenn man sich mal so anguckt, was wie viel oft angeschaut wird, ist da ja wirklich ein riesen Hebel. Und vor allen Dingen haben die Geschichtenerzähler ja auch viel Potenzial, sei es aus der Politik oder auch aus der Konzernebene. Und du beschreibst das ja auch in deinem Buch. Konzerne werden da ja auch und tatsächlich ja auch in Filmen und Serien oft als Treiber des Klimawandels genannt. Aber zugleich erzählen sie ja über sich selber oft sehr professionell positive Geschichten und verbreiten entsprechende positive Narrative. Welche gibt es denn da so zum Beispiel aus deiner Sicht, die den Unternehmen dabei helfen, die Verantwortung auch zu verschieben und so ihr Geschäftsmodell als alternativlos erscheinen zu lassen? Das wird ja oft so, das passiert ja im Moment auch noch so ein bisschen bei den fossilen Industrien, dass man immer den Eindruck hat, also es ist ja eigentlich alternativlos, ne? Die brauchen wir unbedingt, ohne die geht's ja gar nicht mehr.
Ja, das machen sie wahnsinnig gut, muss man tatsächlich zugestehen. Im Grunde gibt es eine Parallele zur Tabakindustrie. Die Tabakindustrie, also die sind ja teilweise, habe ich irgendwo mal gelesen, die gleichen Agenturen, die jetzt für die fossilen Industrien
sind es.
Die Kampagnen machen. Sind es. Also das heißt irgendwie die ganzen, die Leugnung zuerst und dann die Verschiebung von Verantwortung. Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja der Fußabdruck, der sogenannte CO2-Fußabdruck, der ja von einem Schweizer kanadischen Wissenschaftler, die haben den entwickelt, eigentlich um Länder miteinander zu vergleichen. Und dann hat, ich glaube, BP war es, hat dann dieses Konzept aufgegriffen, hat es irgendwie ordentlich nach vorne gepusht und damit eben letztlich dafür gesorgt, dass wir als Individuen immer sehr, sehr stark auf uns selbst gucken. So, wie kann ich mein Verhalten verändern, um mehr CO2 zu sparen und gar nicht mehr dadurch eigentlich wirklich die systemischen Ursachen in den Blick nehmen. Und
die, also die eine Verantwortungsverschiebung.
Genau, ja. Und das hat eben wunderbar funktioniert. Das war, weiß ich, bei mir auch. Eine Weile war das auch so, dass das war mein Thema. Was kann ich denn noch alles tun, um CO2 einzusparen? Und irgendwann war dann eben klar, ja gut, okay, das ist, das bringt eigentlich gar nichts, was ich so als Individuum, oder es bringt halt in der Summe, ja, natürlich, aber alles in allem müssen wir an die großen Hebel ran. Und die liegen eben nicht beim Individuum, sondern die liegen eben auf systemischer Ebene. Und da, genau.
Welche Möglichkeiten haben wir denn als, wenn ich jetzt mal zurückgehe und das aus der Sicht der Konsumenten, Verbraucher betrachte, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt, um so dieses Greenwashing, was dort so rübergebracht wird, ja auch oft sehr gut erzählt wird, zu erkennen? Es werden dann ja auch manchmal eben irgendwelche Zahlen verbreitet, es werden irgendwelche Siegel gezeigt, aber welche Möglichkeiten haben wir denn, das auch zu hinterfragen? Gerade jetzt du als Geschichtenerzähler, der ja auch Unternehmen berät. Was würdest du da sagen? Wo muss man drauf gucken? Was muss man hinterfragen?
Also zunächst mal muss man vielleicht auch anerkennen, dass Greenwashing das Thema Klimawandel immerhin im öffentlichen Diskurs hält. Also das ist, wenn man das mal was Positives sehen will, oder dass so viele Unternehmen, jetzt ja auch wieder weniger, aber eine Weile immer mehr Unternehmen oder sehr, sehr viele Unternehmen auf das Thema Nachhaltigkeit gesprungen sind, hat ja eben auch den Vorteil, dass das Thema wirklich im öffentlichen Diskurs war. Ansonsten war es die letzte Generation, Fridays for Future vorher. Wenn die nicht gewesen wären, wenn die Unternehmen auch nicht Greenwashing betrieben hätten, dann wäre das Thema ja gar nicht mehr öffentlich gewesen. Also von daher, ne, klar, ich glaube, das ist irgendwie sehr mühsam, als einzelne Konsumentin da wirklich herauszufinden, wer meint's ernst, wer meint's nicht ernst, weil das setzt Recherche voraus. Man muss eben gucken, wo sind die Unternehmen, was steckt hinter dem Unternehmen, wenn es ein großer Konzern ist, wer sind die Anteilseigner zum Beispiel, kommen die aus der fossilen Industrie, kommen die nicht aus der fossilen Industrie? Das ist schwierig. Ich glaube, am besten ist es, wenn man, soweit es geht, eben lokal tatsächlich kauft, dass man bei einer Solawi zum Beispiel Mitglied ist und da sein Gemüse kauft. Ja, das ist ein bisschen teurer, aber da kennt man die Menschen, die das machen. Man weiß, die machen das aus voller Überzeugung. Da wird definitiv, also bin ich mir ganz sicher, nicht betrogen. Dann kann man eben gucken bei Stromanbieter zum Beispiel. Ich bin, als es möglich war, das war glaube ich 2010 oder so, waren die Stromrebellen, die als Stromrebellen bekannt wurden, die Elektrizitätswerke Schönau, waren dann, konnte man dann bundesweit Strom über sie beziehen, bin ich sofort zu denen gewechselt und bin seitdem bei denen. Also erstmal bei den Sachen, wo man weiß, die sind sowieso längerfristig, da macht dann die Recherche Sinn, zu gucken, wer steckt hinter dem Unternehmen eben auch, haben die Verbindung zur fossilen Industrie. Und bei kurzfristigen Entscheidungen ist es einfach total schwer. Also auf Siegel, Bio-Siegel sich verlassen, gut, es gibt natürlich ein paar, wo man weiß, die sind relativ zuverlässig, gerade bei Lebensmitteln. Aber ich glaube, man sollte sich gar nicht so viel damit beschäftigen, weil das wieder so eine Ablenkung wird sonst. Das Problem, was wir haben, die Ursache der Klimakrise ist eine systemische. Und darum müssen wir uns kümmern. Und da müssen alle Menschen drüber nachdenken. Was können wir an unserem gesellschaftlichen System verändern, um die ganze Gesellschaft nachhaltiger gestalten zu können? Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage. Was die Individuen tun, ist nicht so relevant tatsächlich. Ne? Klar, natürlich, weniger Fleisch essen. Das ist der größte Hebel, weniger Fleisch essen. Irgendwie nicht mehr. So, aber das wissen wir ja alle längst. Da muss man ja, glaube ich, auch jetzt nicht mehr viel drüber sagen.
Ja, ob das jetzt alle wissen, weiß ich nicht so genau. Aber selbst bei meinem Sohn kommt es langsam durch. Und der war noch der letzte große Fleischesser hier in der Familie. Aber so langsam sieht er auch und kauft auch nur noch Haltungsform 5. Also Das ist auch schon ein kleiner Erfolg, finde ich, immerhin. Übrigens aber, dieses Mal zu gucken, von wem kommt eigentlich was, ist, fällt mir gerade das Beispiel Bascars ein. Das ist ja ein niederländischer Journalist, der hat ein Buch geschrieben über Ernährung, ganz anderes Thema. Und da hat er auch das, der hat sich einfach nur Studien angeguckt. Und da schreibt er zum Thema Milch, es gab so roundabout 100 Studien, es ist Milch für Erwachsene gesund oder nicht? Und dann sagten 94 dieser Studien, ja, ist überhaupt, also ganz toll und super gesund. Und 6 sagten, nee, eigentlich nicht. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, bei der Menge liegt es ja auf der Hand, Milch ist gesund. Aber die 94 Studien, die sagten, Milch ist gesund, wurden alle von der deutschen Milchwirtschaft in Auftrag gegeben. Und die anderen 6 waren unabhängig. Wem glaube ich jetzt? Das ist, tatsächlich trotzdem mal ganz interessant, sich diese Fragen zu stellen, wenn ich Informationen habe, von wem kommt's. Also ich finde das schon einen ganz guten Hinweis. Aber kommen wir mal noch auch zu dem Thema. Du hast das, wir haben das, glaube ich, ganz am Anfang kurz gehabt. Du berätst ja auch Unternehmen, hast du erzählt, ne, in Sachen Storytelling. Was können denn Unternehmen von guter Dramaturgie so lernen, bevor daraus einfach nur so eine die nächste klassische Hochglanzkampagne wird oder eben im schlimmsten Fall Greenwashing. Was sind da die Hebel? Was berätst du dort?
Es ist ein komplexes Thema, weil die Kommunikation eigentlich, das Storytelling, wie man es eben kennt, in einzelnen kommunikativen Akten erst ganz am Ende steht. Und ich muss am Anfang ja anfangen, logischerweise. Und am Anfang steht das Unternehmen. Und das Unternehmen betrachtet als quasi als Hauptfigur. Also wer ist das Unternehmen? Was ist die Identität des Unternehmens? Welche Werte? Ich meine damit universelle Werte im dramaturgischen Sinne, also Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Anerkennung, Zugehörigkeit und diese Werte. Welche Werte will das Unternehmen für die Menschen realisieren, für die Gemeinschaft realisieren? Welche Konflikte will das Unternehmen lösen? Das ist im Idealfall natürlich klar über das Produkt, was das Unternehmen herstellt, muss aber gar nicht unbedingt nur das Produkt sein, sondern sollte auch noch darüber hinausgehen. Also wie kann das Unternehmen eben über seine Produkte hinaus noch etwas für die Gemeinschaft tun? Das ist übrigens eigentlich das klassische Verständnis von Heldentum. Wir haben ja heutzutage so ein Verständnis, ein Held ist jemand, der, also ein individualistisches Verständnis, der aus der Masse herausragt, weil er bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen hat und besonders gut ist und so weiter. Das ist ein relativ junges Verständnis von Held und Heldentum. Das ursprüngliche Verständnis von Heldentum bezieht sich auf jemanden, der bereit ist, sich für seine Gemeinschaft zu opfern. Das ist die eigentliche Idee hinter Held. Und in dem dramaturgischen Modell die Heldenreise, die ja eben nicht die Geschichte erzählt eines Helden, der aufbricht und das Böse in der Welt bekämpft, sondern immer eine Heldwerdung erzählt. Also am Anfang ist die Figur sehr stark im Zustand des Egos und im Laufe der Geschichte verändert sie sich und am Ende ist sie bereit, sich für die Gemeinschaft zu opfern. Jetzt Opfern ist ein sehr, sehr martialisches oder ein sehr drastisches Wort, aber es geht einfach darum, etwas für die Gemeinschaft zu tun, der Gemeinschaft etwas zu geben, dafür Sorge zu tragen, dass die Gemeinschaft gut funktioniert. Und das ist so mein Versuch immer, wenn ich mit Unternehmen arbeite, was ich jetzt seit 2023 nicht mehr mache, weil ich hier nur Green Storytelling mache oder nur sehr gelegentlich, mit Unternehmen daran zu arbeiten, zu überlegen, was ist eigentlich, man kann auch Purpose sagen. Ich finde, das ist irgendwie so ein Bullshit-Wort wieder, aber jetzt läuft es darauf hinaus. Was ist denn so euer Grund, warum ihr existiert für die Gemeinschaft? Was tut ihr denn für die Gemeinschaft? Und da ist natürlich dann immer auch unmittelbar die Frage mit verbunden, okay, wie viel CO2 stoßen wir aus? Wie gehen wir mit den Menschen in unserer Lieferkette um? Wie gehen wir mit den Menschen in unserem Unternehmen um? Und so weiter. Wie viele Entscheidungen dürfen sie mittreffen? Und also das ist dann, wird dann sehr, sehr umfassend betrachtet. Und das ist eben die Perspektive, die ich eben einnehme, ist die, dass ich sage, okay, ich betrachte das Unternehmen als Hauptfigur einer Geschichte und entwickle dieses Unternehmen quasi genau mit den Werkzeugen, mit denen DrehbuchautorInnen ihre Hauptfiguren entwickeln. Also Ziel, Motivation, Charakterentwicklung und verschiedene andere Dinge.
Ich finde dieses Bild der Heldenreise tatsächlich ganz spannend, weil ich habe jetzt auch sehr viel mit Unternehmen in den letzten Jahren gesprochen oder war auch in sehr vielen Unternehmen, wo es ja darum geht, dass die ja das, was ich als sinnstiftendes Unternehmertum bezeichne, im Grunde zum Teil schon haben, aber viele auch oft so ein bisschen die Sorge haben, ja, wir haben ja noch nicht alles perfekt umgesetzt und das geht ja auch nie, aber Konsumenten wollen oft, dass am liebsten immer so von heute auf morgen alles dann perfekt umgesetzt ist und das Unternehmen dann auch sofort in allen Bereichen klimakonform geht und Wertschätzung, was weiß ich nicht alles. Und das lässt sich ja auch oft in vielen Unternehmen, die schon älter sind, gar nicht so eins zu eins umsetzen. Und da finde ich gerade so die Idee, dieses Bild der Heldenreise zu nehmen. Ja, wir befinden uns ja auf dem Weg. Eigentlich ein sehr schönes Bild, was ja auch für viele Unternehmen, so wie ich das jetzt gerade sehe, eine große Chance bietet, oder?
Absolut. Also genau, das ist eigentlich die Geschichte. Also man kann nicht von einem Unternehmen erwarten, dass es irgendwie jetzt schon 100% sich nachhaltig korrekt verhält. Was auch wahrscheinlich gar nicht geht, aber auch als Ideal, das Ideal sich so weitestgehend irgendwie angenähert hat. Sondern die Geschichte ist ja die, dass wir sind auf dem Weg. Und diese Geschichte, wir sind auf dem Weg dahin, bietet ein ungeheuer großes Identifikationspotenzial. Und das ist immer das Wichtigste, wenn man die Hauptfigur für eine Geschichte entwickelt. Sieh mal die Frage, wie kann ich der Hauptfigur Identifikationspotenzial verleihen, damit das Publikum sich mit ihr eben identifizieren kann. Weil dann ist es nämlich dabei. Dann will das Publikum, dass die Hauptfigur erreicht, was sie will. Dann ist sie emotional mit dabei und so weiter. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt für Unternehmen. Und wenn man eben sagt, wir sind hier auf der Reise, dann hast du ja auch die Möglichkeit, deine KundInnen total mit einzubinden. Über die Kommunikation und so weiter und die Identifikation quasi noch mehr zu verstärken. Also das ist eigentlich eine riesengroße Chance, wenn man schon sagt, okay, wir machen uns auf den Weg, wir wissen, der Weg ist noch weit und helft uns, unterstützt uns, seid unsere Verbündeten zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, die Identifikation fällt ja auch viel leichter, wenn auch der Held Fehler macht. Also das sieht man ja auch, glaube ich, in Filmen, in Geschichten, wenn der Held, der strahlende Groß ist, der nie einen Fehler macht, dann ist er irgendwann öde und dann findet man den Bösewicht fast schon interessanter, weil der mehr Facetten hat. Aber wenn der Held auch jemand ist, der seine Fehler hat und daraus lernen muss und man erlebt das auch mit, wie er daraus lernt, wie er auch mal scheitert, dann ist das natürlich auch viel, viel spannender und man bleibt viel mehr dran.
Da fallen mir jetzt ein, zwei Beispiele ein. Da will ich jetzt keine Namen nennen, aber und das war, glaube ich, eine ganze Weile oder ist vielleicht auch immer noch relativ typisch für viele Unternehmen, dass sie sich so darstellen wollen, als ob alles immer super läuft und nie etwas schief geht. Und ich weiß, ich war eben in Unternehmen und als Dramaturg guckt man natürlich irgendwie, wo ist der Konflikt? Wo läuft was schief? Wo ist der Tiefpunkt der Figur? Der symbolische Tod, die symbolische Wiedergeburt. Zwei ganz, ganz entscheidende Begriffe für die Charakterentwicklung der Figur. Weil sie muss ihren symbolischen Tod, also das Scheitern aufzugeben, muss sie durchleben, um sich verändern zu können und so weiter. Und das war so immer mein Fokus. Und wenn ich so was gefunden habe, meinte, guck mal hier, also, oh nein, dürfen wir nicht erzählen. Dann denken die Leute ja, wir sind irgendwie unfähig, wir sind schlecht, wir sind gescheitert und so weiter. Und ich habe, nein, das ist euer Identifikationspotenzial. Leute lieben es, wenn jemand am Boden ist und trotzdem aufsteht und weitermacht. So, das ist, glaube ich, ich war sicher noch bei vielen Unternehmen, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr so im Blick, dass man irgendwie versucht, sich immer so als total superheldenmäßig darzustellen.
Ja, muss alles perfekt sein, ne?
Totaler Blödsinn. Irgendwie, nein, man muss.
Ich finde das total klasse.
Das ist unsere Geschichte. Wir wissen auch nicht alles. Also ich bin froh, dass ein Unternehmen, ich habe in meinem Storytelling-Handbuch, analysiere ich Patagonia. Aber das ist ja wirklich so ein Paradebeispiel erst irgendwie. Patagonia war am Anfang, das waren ein paar Kletterfreaks, die Haken zum Klettern hergestellt haben. Da war das Thema Klimaschutz, Naturschutz, war überhaupt nicht da. So, das hat sich alles erst entwickelt. Und wenn man guckt, eben auch wenn man das Modell der Heldenreise nimmt mit seinen 12 Stationen, da passt die Geschichte von die Entwicklung, die Historie von Patagonia, passt da wunderbar rein. Mit allen Höhen und Tiefen und Momenten, wo es irgendwie kurz vorm Scheitern war und dann doch wieder weiter. Und man sieht ja, wie erfolgreich Patagonia ist, also welche enorme Bindung das Unternehmen auch hat. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Einfach wirklich auch die Menschen mitnehmen zu können. Und die Menschen wollen das. Das ist, glaube ich, momentan eines unserer gesamtgesellschaftlich betrachtet vielleicht wirklich großen Probleme, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, ich werde gar nicht mehr gefragt, ich werde gar nicht mehr berücksichtigt, meine Meinung ist gar nicht mehr wichtig. Das ist auch, sieht man jetzt irgendwie durch den Erfolg der AfD, ist sicher ein Faktor, der damit reinspielt. Also Partizipation, das große Thema Partizipation. Und ich glaube, das ist irgendwie für mich ein ganz großer Schlüssel. Wenn man die Menschen mitnimmt, wenn man sie, wenn man sagt, deine Meinung ist uns wichtig, wir wollen, dass du uns hilfst, wir wissen nicht alles. Wir wollen dahin, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen werden. Aber wir haben auch nicht, wir wissen es noch nicht, wie es funktioniert. Und was ist, was denkst du denn darüber? Aber wenn du das so machst, jemanden findest, der da mitmacht, ein Mensch, wirst du nie wieder verlieren als Kunde oder Kundin.
Mhm. Ja, wichtig ist, dass man, glaube ich, aber die Transparenz dann auch durchhält. Ne? Das, glaube ich, ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Ja, sehr, sehr spannend. Also finde ich großartig, weil du auch nochmal gerade gezeigt hast, wie wichtig für Unternehmen oft zum Blick von außen ist. Auch vielleicht aus einem Bereich, den man so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, jetzt bei dir als Filmdramaturg, dass du mit so einem tollen Blick auf so ein Unternehmen guckst und da auch im Grunde wirklich was bewirken kannst. Ich bin ja großer Fan von Cross-Innovation. Das ist ja schon fast so ein bisschen so. Ne? Guck mal, aus welcher Branche kann ich mir denn noch was nehmen, was ich adaptieren kann und wo ich was mit anfangen kann, finde ich wirklich sensationell. Übrigens, vielleicht da auch nochmal, um so ein bisschen das Thema Unternehmen abzuschließen. Gerade hat der Greenpeace ganz aktuell eine Berechnung veröffentlicht, in der so vorsichtig berechnet hier der Sommer 2026 volkswirtschaftliche Schäden von mindestens 36 Milliarden Euro verursacht hat, und zwar nur in Deutschland. Und trotzdem wird ja vielfach so getan, als ob im Prinzip alles so weitergehen könne wie bisher, vielleicht ein bisschen wenig Anpassung hier oder da. Und du schreibst ja auch in deinem Buch einen Satz, den ich auch dick unterstrichen habe. Das ist ein Widerspruch, der uns umso teurer zu stehen kommen wird, je länger wir ihn nicht auflösen. Wenn du Geschäftsführungen von Unternehmen einen Rat zum Thema Klima und Narrative geben dürftest, was wäre das? Was würde jetzt eigentlich ein Rat sein, den die Unternehmen dringend beherzigen sollten?
Das ist eine gute Frage. Die hättest du mir vorher schicken sollen, damit ich mir ein paar Gedanken mehr drüber machen kann.
Ich finde immer so intuitiv beantwortet am besten.
Ja, genau. Da bin ich auch ganz stark drin, ja. Ja, irgendwie einfach auch für das Unternehmen selbst, was irgendwie total wichtig ist, ist Autarkie. Unternehmen sollten aus meiner Sicht gucken, dass sie, soweit es geht, autark werden. Das heißt irgendwie, was die Energieversorgung angeht. Das ist klar, bei einigen ist es einfacher, bei anderen ist es nicht möglich, das ist klar. Aber man kann ja trotzdem gucken, wo kann ich eben diese Autarkie herstellen. Das ist das, was irgendwie ja ein ehemals bekannter Politiker, mittlerweile so in der Versenkung verschwundener Politiker, gerne gesagt hat, dass regenerative Energien sind Freiheitsenergien. Und Autarkie meint ja in dem Sinne genau das. Irgendwie, du bist eben unabhängig und damit freier. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie sehr, sehr wichtig für die Existenz des Unternehmens selbst, für die Sicherheit der MitarbeiterInnen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und es hat natürlich auch wieder nach außen, auf die Zielgruppen eine enorme Wirkung. Ja, weil man eben weiß, okay, da ist ein Unternehmen, das wird jetzt nicht die Preise enorm hochsetzen müssen, weil die Energiekosten so wahnsinnig gestiegen sind, weil die Straße von Hormuz und keine Ahnung was alles irgendwie, sondern irgendwie da ist eine gewisse Autarkie und damit Stabilität da. Also ich glaube tatsächlich, dass die Energiefrage ist eben eine der ganz entscheidenden. Man kann, ja klar, natürlich kann man Veggie Day einführen in der Kantine und so weiter und so fort. Ja, aber kann man auch lassen. Wenn dann wirklich mit dem Hintergedanken, quasi sowas wie, das ist ein hässliches Wort, aber Bewusstseinsarbeit zu leisten. Das ist vielleicht auch die Frage, inwiefern ist das eigentlich eine Aufgabe von Unternehmen, bei ihren Mitarbeitern dann auch irgendwie durch wie auch immer geartete Kommunikation darauf hinzuwirken, dass eben ein ökologischeres Bewusstsein entsteht. Weil es ist so, wie du vorher noch gesagt hast, das gibt ja auch von der die Allianz Klimakompetenz Umfrage, dass es wirklich sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr wenig über den Klimawandel wissen und seine Folgen. Also wir haben tatsächlich ein Wissensproblem auch. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen, den Klimawandel haben wir intellektuell längst durchdrungen. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Da sage ich immer, nee, das ist irgendwie eine Bubble-Perspektive. Wenn man eben guckt, bei der Klimakompetenzstudie von der Allianz, das sind 10 Multiple-Choice-Fragen, die jetzt auch keine Raketenwissenschaften sind. Ne? Also welches Land stößt am meisten CO2 aus? Welches Land stößt pro Kopf am meisten CO2 aus? Was bedeutet IPCC und so? Ne? Da gibt es halt eben 3 Antwortmöglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass von 2021 und 2023, wurde zweimal gemacht, die Studie bislang, ist sogar die ist das Klimawissen sogar zurückgegangen. So dass mittlerweile, also in der Studie ist es so, wenn du mehr als 7 Fragen richtig beantworten kannst, dann bist du klimakompetent. Wenn du weniger als 3 Fragen richtig beantworten kannst, dann bist du eben klimainkompetent. Und es ist so, dass fast 50% weniger als 3 Fragen noch nicht mal erraten, noch nicht mal richtig erraten können.
Krass.
Und das finde ich ist irgendwie, das war bei mir auch nochmal, hat mich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wachgerüttelt. Ne? Und deswegen ist eben da auch die Frage, inwiefern auch, und der Punkt ist ja der, auch wenn wir jetzt in der Klimakommunikation da nicht irgendwie mehr Sorge tragen für, wir lassen ja viele Menschen im Grunde ja auch ins offene Messer laufen, weil wir sie nicht informieren über das, was kommt. Und da ist eben die Frage, inwiefern Unternehmen in ihrer Kommunikation eigentlich auch Klimakommunikation betreiben sollen. Mhm. Also so wie es eben im Journalismus oder eben sehr viele BuchautorInnen, wo es wirklich aber auch darum geht, Wissen zu vermitteln und dadurch halt eben auch Bewusstsein zu verändern. Das ist natürlich klar, muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Aber wenn ich ein Unternehmen habe und sage, ich will jetzt auf den nachhaltigen Weg gehen, dann glaube ich, muss ich die Mitarbeitenden auch entsprechend mitnehmen.
Ich finde das trotz allem einen richtig guten Hinweis, weil wenn man durch so klassische Gewerbegebiete durchfährt, dann wird man feststellen, dass man ganz wenig Solar sieht. Und da sind viele Flachdächer, da sind viele versiegelte Parkplatzflächen, wo es Möglichkeit gäbe, aufgeständertes PV einzurichten, wo es auf dem Dach geht. Klar, das ist immer eine Frage der Statik, aber irgendwas geht immer. Und ganz, ganz viele Unternehmen haben erstmal nichts. Dabei gibt es mittlerweile Finanzierungsmöglichkeiten, sodass man es nicht unbedingt kaufen muss. Man kann es finanzieren, kauft es einen festen Strompreis, kann man mitrechnen. Und das Tolle daran ist ja, wenn ich als Unternehmen zum Beispiel auf dem Parkplatz den überständer mit PV-Anlagen, kommen die Leute trockenen Fußes ins Haus. Das ist ein Vorteil. Aber der andere Vorteil ist ja auch, dass ich plötzlich meine Firmenwagen als Elektrofahrzeuge rausgeben kann, weil man kann in der Firma laden. Oder ein großes Problem, was viele Leute in den Städten haben, die sagen, ja, ich würde ja gerne ein E-Auto kaufen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich das hier laden soll. Wir haben ja gar nicht die Infrastruktur. Ja, dann lade ich es beim Arbeitgeber und wenn der das dann zur Verfügung stellt. Und so könnte man ja tatsächlich auch durchaus eine große Menge an Menschen damit erreichen und denen sagen, guck mal, so kann es funktionieren. Aber du schreibst das ja tatsächlich auch in deinem Buch, dass viele Menschen auf Klimathemen so mit Überforderung, was du gerade auch gesagt hast, reagieren, ne? Abwehr und dann eben auch Müdigkeit. Wie kann denn jetzt Storytelling berühren, ohne zu lähmen?
Also ich unterscheide in meinem Buch ja zwischen Angst-Stories, Sehnsucht-Stories und Wut-Stories. Das sind im Hinblick auf die Wirkung, die 3 Grundmuster an Wirkungen, die man erzielen kann. Und ich glaube, dass eine gute Kommunikation immer alle 3 Aspekte beinhaltet. Also Angst-Story heißt, ich erzähle die Fallhöhe. Dramaturgischer Begriff ist Fallhöhe, also die Tragweite des Klimawandels. Was passiert, wenn wir nichts ändern? Das muss irgendwie klar sein. Dann brauche ich die Wut-Story, die erzählt, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Wer hat kein Interesse daran, dass sich was verändert? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der heute, finde ich, noch total unterbelichtet ist. Wer steckt eigentlich dahinter? Wir wissen, das sind nicht viele Konzerne und nicht viele PolitikerInnen und Medienschaffende, die das irgendwie vorantreiben. Und dann, und das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dann brauche ich immer auch diesen Sehnsucht-Story-Anteil, also die Lösung. Ich muss dann auch die Lösung erzählen, weil ich dadurch so etwas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung wecken kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Aspekt irgendwie. Ich muss immer in meiner Kommunikation irgendwie Selbstwirksamkeitserwartungen wecken. Dann entsteht so etwas, was deine Frau im Podcast im letzten gesagt hat, Zuversicht. Dann kann sowas wie Zuversicht entstehen. Wenn ich dieses Element weglasse und keine Selbstwirksamkeitserwartungen anbiete und wecke, dann kann es sein, dass ich eher in die Lähmung führe und dann eben auch in die Verdrängung und so weiter und so fort. Das ist immer ganz wichtig. Das ist momentan, ich finde, es ist ganz, ganz kompliziert, zu sagen, okay, wir brauchen die Selbstwirksamkeitserwartung, wir brauchen auch dann dadurch ja dann die Zuversicht, aber die Frage ist ja auch Zuversicht, worauf? Also worauf darf ich hoffen? Auf 2,9 Grad statt 3 Grad, das ist dann auch eigentlich egal. Also der Kollapsbewegung, die Klimabewegung differenziert sich ja auch seit einer ganzen Weile und es gibt die Kollapsbewegung. Da gibt es den schönen Begriff Hopium.
Hopium. Dafür,
die sagen Hopium, ja. Oder Hopeporn auch gesagt. Oder Zuversichtskitsch, wie so ein Wort auch. Die erleben sagen, ja, dadurch, das hat auch deine Frau angesprochen, oder du hast es, glaube ich, angesprochen in eurem Podcast, dadurch besteht die Gefahr, dass Leute sich auch zurücklehnen und sagen, läuft doch. Ist doch super, brauche ich ja nichts zu machen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das da irgendwie den richtigen Weg zu finden. Mhm. Die Leute nicht mit Zuversicht in die Lähmung zu treiben, aber sie auch nicht mit Angst in die Lähmung zu treiben. Mhm. Das ist diesen schmalen Weg zu gehen. Denn das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Das hat mir übrigens in deinem Buch auch gut gefallen. Also gerade auch direkt am Anfang, wo es ja um das Thema Klimawandel, das Setting geht. Da geht es ja auch um die Hitze. Da hast du auch einige tolle Beispiele, was man machen kann. Ich habe zum Beispiel, das kannte ich bis dahin auch nicht aus dem Buch, die Beispiele der Transition Towns gelernt. Fand ich super, habe ich mir direkt angeguckt. Prinzessinnengärten in Berlin und dergleichen. Das sind alles tolle Beispiele, die du auch zeigst. Das heißt, Beispiele, die funktionieren. Das ist ja auch etwas, was das Buch ausmacht. Und du hast ja auch dann das Storymuster Klimawandel und Utopie. Wie sieht eine nachhaltige Welt aus? Da fand ich allerdings spannend, dass du da nur relativ wenig Beispiele im Verhältnis zu den anderen 5 Storybustern gefunden hast. Es gibt 2 Romane, die du aufführst, die sind aber schon erheblich älter und ein Film. Also spielen im Moment Utopien keine Rolle oder ist das nicht das, womit man die Leute packt?
Das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, finde ich. Dieses Kapitel in dem Buch ist, glaube ich, auch das kürzeste, aber ist das Kapitel, für das ich mit Abstand am längsten gebraucht habe, weil es wahnsinnig schwer war zu schreiben, eben weil es kaum Geschichten gibt, kaum wirkliche Utopien gibt. Das hat damit zu tun, dass eine Utopie ja eigentlich ein Idealzustand ist. Und im Idealzustand, der ist ja dadurch definiert, dass es keinen Konflikt gibt. So, Geschichten erzählen von Konflikten. Also das heißt, du kannst in einer Utopie nur ganz schlechten Konflikt erzählen. Außer halt eben, wie MS Kaltenbach gemacht hat, dass die Utopie, nee, die C. Fleck war es in seinem Tahiti-Projekt, dass die Utopie bedroht wird von außen. Und dann hast du den Konflikt und so weiter. Also es ist tatsächlich zum einen, glaube ich, schwer, eine Utopie zu erzählen. Zum anderen ist es, glaube ich, uns auch heute vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen, das utopische Denken. Also Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nee, das ist genau das, was uns eigentlich heute fehlt. Die Transition Towns, von denen du eben gesprochen hast, das ist eine schöne Vision, ist eine schöne Utopie. Man kann das umsetzen, es geht, man kann Städte begrünen, und es geht ja eigentlich immer bei allen diesen Aktionen und Initiativen für die Transition Town Bewegung, geht es ja eigentlich auch oder hauptsächlich oder im Ergebnis darum, Gemeinschaft zu bilden. Das ist immer, glaube ich, der Punkt, solidarische Gemeinschaften zu bilden, solidarische Strukturen aufzubauen, weil das die Voraussetzung auch ist für einen funktionierenden Klimaschutz. Und das gibt schon alles, aber es ist irgendwie auch schwer, uns heutzutage, glaube ich, eben Idealzustände vorzustellen. Es fällt uns viel, viel leichter, Dystopien vorzustellen. Also wir können uns viel leichter vorstellen, wie unsere gesellschaftlichen Strukturen und Systeme zusammenbrechen, als dass wir uns vorstellen können, wie wir sie verändern müssen, um am Ende ein möglichst nah an dem Idealzustand befindliches System entwickelt zu haben. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit daran. Ja. Deswegen habe ich in meinem Buch ja auch keine einzige Dystopie, die ich bespreche. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich lasse die Dystopien raus.
Da gäbe es auch jede Menge.
Da gibt es jede Menge.
Roland Emmerich müsste man nur gucken. Ne? Wobei Roland Emmerich hast du drin mit The Day After Tomorrow. Ne? Aber
das ist keine Dystopie.
Genau. Aber was ich übrigens ganz lustig finde, schon früher immer fand, bei Mad Max, ne, ist ja so ein Klassiker auch. Und es hat die Apokalypse gegeben. Es gibt kaum noch Wasser. Es gibt Sonne ohne Ende. Und worum kämpfen die Leute? Um Benzin. Und keiner kommt auf die Idee, ja, wir stellen mal Solarmodule auf oder so. Das finde ich so faszinierend, dass dieses Denken in unserem Hirn so drin ist, dass wir selbst da nur denken, ja, danach wird nur noch um Benzin gekämpft. Wir kommen also gar nicht aus unserem eigenen Denken mehr heraus, ne? Ja, aber die Zeit rennt. Ich habe, welche Geschichte über die Zukunft würdest du dir denn wünschen, dass wir uns als Gesellschaft häufiger erzählen?
Also ich glaube, was wir vielleicht am dringendsten brauchen, sind tatsächlich Geschichten über Solidarität. Das ist, doch arg unter die Räder gekommen in den letzten Jahren. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel dafür, gerade in meinem Kapitel über Klimawandel und Kollaps. Und zwar Micha denkt groß. Da ist, müsste es vielleicht sogar noch in der ZDF-Mediathek abrufbar sein.
Das ist ein Film mit Charlie Hübner, ne?
Genau. Da geht es um eine Hauptfigur, Charlie Hübner eben. Micha geht zurück in sein Dorf nach Sachsen-Anhalt, aus dem er kommt. Er ist vor vielen Jahren nach Berlin gegangen, hat da mit einem, ich glaube, ein Handyspiel ganz viel Geld verdient. Das Geld ist mittlerweile weg und er kommt zurück in sein Dorf und will da das alte, mittlerweile schon ziemlich runtergekommene, leerstehende Hotel seiner Eltern zu einem Luxusresort umbauen, mit allem Pipapo. Und hat gerade so die Leute aus dem Dorf mehr oder weniger davon überzeugt, plötzlich ist kein Wasser mehr da. Komplett, das ganze Dorf hat kein Wasser mehr. Das ist ein Kollapssymptom. Weil die Kollaps ist ja kein Knall, sondern ein Kontinuum, geht über einen längeren Zeitraum. Und wir befinden uns auch schon, haben wir diesen schon mal gesehen, in dieser Kollapsdynamik. Und das erzählt ein relativ frühes Kollapssymptom. Das heißt, irgendwie ist es räumlich begrenzt auf ein Dorf und es ist zeitlich begrenzt. Man kann das alte System wiederherstellen. Das wird im Laufe der Kollapsdynamik immer schwerer werden, wieder zurück zum alten System zu kehren. Bis dann irgendwann der Zusammenbruch kommt, danach dann der Neuanfang, sind ja die drei Phasen des Kollapses. Und in Micha denkt groß ist eben so, dass Micha dann weiß, okay, ohne Wasser kann ich natürlich das Hotel nicht umbauen. Ohne das Hotel bin ich pleite. Also was macht er? Er lässt bohren. Er lässt nach neuem Wasser bohren. Er ist aber nicht der Einzige in dem Dorf, der die Idee hat. Es gibt noch einen ehemaligen Deutschlehrer mit Reichsbürgerideologie und einem YouTube-Kanal, der sagt auch, ich bohre. Und beide haben unterschiedliche Modelle. Der ehemalige Deutschlehrer sagt, ich bohre den Brunnen, mein Wasser, wer Wasser will, soll bezahlen. Also er macht quasi ein kapitalistisches Modell daraus. Und Micha sagt die ganze Zeit, okay, lass uns das zusammen machen. Er versucht eher ein solidarisches Modell umzusetzen. Und so fangen die halt eben an, irgendwas so ein wirklich absurder Wettbewerb, wer schneller tiefer bohrt und so weiter. Und das Interessante an dem Film ist aus meiner Sicht, dass der äußere Konflikt am Ende nicht gelöst ist. Also die haben noch kein Wasser am Ende. Aber quasi die Charakterentwicklung der Figuren ist beendet, weil sie haben nämlich eingesehen, dass es keinen Sinn macht, gegeneinander zu arbeiten, sondern dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn sie den Konflikt lösen wollen. Und das sind so Geschichten, wo es sagt, davon brauchen wir eigentlich mehr. Also, dass wir wegkommen von diesem wirklich schon für mich teilweise unerträglichen Hyperindividualismus, wo andere Menschen nur noch als Konkurrenten und als Gegner betrachtet werden. Wir müssen wieder mehr hin zur Gemeinschaft und zur Solidarität, weil anders werden wir, glaube ich, in dieser Kollapsdynamik, in der wir uns befinden, nicht gut bestehen können.
Wow, das finde ich jetzt einen echt tollen Abschluss, noch einen super Filmtipp. Gibt es übrigens 50 Stück davon in dem Buch. Aber hier nochmal ganz explizit, Micha, denk groß, Thema Solidarität. Und ich stimme da voll zu, das ist wirklich etwas, was wir in Zukunft wieder viel, viel mehr stärken müssen. Das wäre sinnvoll. Und da sind wir nämlich beim Sinnstift. Auch heute gibt es wieder die Frage zum Sinnstift. Der Sinnstift ist ein Bleistift, den man nutzen kann. Und über seine Nutzungsdauer hinaus passiert nämlich auch was. Er hat eine kleine Samenkapsel. Oben, wenn man die dann einpflanzt, fleißig gießt, gibt es lauter hübsche kleine Vergissbeinicht. Und dazu gibt es dann immer noch mal eine Frage an meinen Gast.
Der Sinnstift.
Bei den ganzen Themen, die wir ja heute besprochen haben, geht es ja auch immer letztendlich immer auch ganz viel um Werte. Welcher Wert treibt dich denn hauptsächlich an? Was ist so ein Wert, wo du sagst, der bestimmt mein Handeln, mein Tun und da lasse ich auch nicht mit mir reden?
Da gibt es verschiedene Ebenen. Du hättest gerne, dass ich eine ganz schnelle Antwort gebe, vermutlich. Das ist schwierig.
Weil du darfst auch nachdenken, das Nachdenken. Das Nachdenken schneide ich raus.
Ja, also. Okay. Na gut, also ich weiß jetzt, wenn man es mal quasi ganz, ganz persönlich nimmt, dass ich irgendwie sehr stark angetrieben bin von dem Wunsch, gesehen zu werden. So, da kann man jetzt irgendwie, müssen wir jetzt in die Familiengeschichte gucken und so weiter und so fort. Irgendwie, um gesehen werden, anerkannt zu werden, ist natürlich irgendwie ein sehr, sehr starker individueller Wert. Ich mache in der Dramaturgie, in meinem System mache ich ja die Unterscheidung zwischen individuellen Werten, sozialen Werten und universellen Werten. Und individueller Wert wäre eben wirklich anerkannt zu werden, gesehen zu werden und so weiter. Auch wenn ich weiß, dass der nie befriedigt werden wird oder nie realisiert werden wird zu 100%. Aber das ist das, was mich, glaube ich, im Inneren sehr stark antreibt. Dann ist der andere Wert, also der universelle Wert, der große Wert, ist tatsächlich, glaube ich, Gemeinschaft. Dass wieder mehr Gemeinschaft entsteht. Ist auch ein eigenes Defizit von mir tatsächlich. Das kann man ja immer alles irgendwie auf eigene Aspekte zurückführen. Und was mich irgendwie einfach irgendwie sehr stark antreibt in dem, was ich auch mache, ist, dass ich irgendwie zwei Töchter habe. die 9 und 12 Jahre alt sind und die noch sehr, sehr viel Leben vor sich haben. Und da einfach irgendwie ist es mir ein großes Anliegen, dass sie irgendwie auch noch ein einigermaßen angenehmes, vor allem sicheres Leben haben können. Von daher ist irgendwie Sicherheit vielleicht jetzt von den universellen Werten her betrachtet der große Wert überhaupt. Sicherheit und Freiheit sind eigentlich die beiden Werte, die mich antreiben, die ja auch immer in so einem komischen Verhältnis stehen. Ne? Je mehr Sicherheit ich will, desto mehr muss ich auf Freiheit verzichten. Je mehr Freiheit ich will, umso unsicherer ist mein Leben. Das ist ja oftmals so, und da müssen wir irgendwie diesen Regler hin und her schieben oder gucken, dass wir die ideale Position finden. Und genau, von daher würde ich jetzt nach dem sprechenden Nachdenken sagen, dass wahrscheinlich wirklich Sicherheit und Freiheit die Werte sind, die mich am meisten antreiben.
Da haben wir gerade live mitbekommen, wie ein Filmdramaturg so etwas entwickelt. Fand ich jetzt sehr spannend mitzubekommen. Vielen Dank dafür. Dann 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Du schreibst, du bist glücklich, dass du wieder deiner alten Heimat lebst und Dialekt sprechen kannst. Wie klingt das denn genau? Kannst du uns eine Kostprobe geben?
Sag mir einen Satz vor und ich sage in dem Dialekt nach. Zum Beispiel. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie. Was denn das dann hier ist? Hajo, alla hopp, verstehe ich, wie ich mein. Ja, okay.
Das ist jetzt Hessisch, ne? Genau, oder? Das ist berühmte Hessisch.
Kurpfälzisch, was so ein Mannheim.
Kurpfälzisch, okay. Oh.
Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Kurpfälzisch, ja, genau.
Kannst du die nächste Frage dann entsprechend beantworten, die da lauten würde: Als welchen Klimawandel-Archetypen würdest du dich denn selbst beschreiben?
Also ich bin definitiv, wenn ich es jetzt betrachte, vom heutigen Stand aus, ein Kollaps, Klimakollapsi, würde man sagen.
Aha, was ist das genau, so ganz kurz? Das ist
ein ansatzweise Dialekt. Kollapsrealist, so bezeichne ich die in meinem Buch, sind einfach Ausdifferenzierung der Klimabewegung, sind Menschen, die sagen, okay, wir können im Grunde den Kollaps nicht mehr abwenden. Also wir befinden uns eben in einer, da gibt es aber auch unterschiedliche Definitionen, was die Leute unter Kollaps verstehen. Da gibt es mittlerweile auch irgendwie Leute, das ist sehr unterschiedlich, die trainieren zum Beispiel in Workshops, wie sie Schuss- und Stichwunden heilen können, verarzten können. Also die gehen so weit, dass sie sagen, das wird irgendwie zu, auch jetzt vor der faschistischen Bedrohung, es wird zu massiver Gewaltanwendung kommen. Es gibt andere, die eben sagen, okay, wie kann ich ganz konkret in meinem Stadtviertel solidarische Strukturen aufbauen, sodass ich eben weiß, oben im 4. Stock lebt ein alter Mensch. Was machen wir eigentlich, wenn der Hitzewelle ist? Die Person lebt da unterm Dach. Wer kümmert sich darum, dass die Person nicht alleine ist? Also das sind so Maßnahmen. Und das ist etwas, wo ich eben auch sage, das halte ich für total wichtig, dass wir jetzt schon da ganz, ganz viel Energie reinstecken und wirklich auf anfangen, Vorsorge zu treffen, ohne dass wir aber weiter natürlich noch irgendwie Klimaschutz weiter. Also das ist wieder so dieses, wir leben heute noch, und ich glaube, das ist auch irgendwie rein so mental eine der Ursachen, wir leben immer noch sehr stark in dieser Entweder-Oder-Logik. Mhm. Das ist ja überall auch im Sport. Ne? Das kann ja immer nur entweder der eine ist Erster oder der andere ist Erster. So, ne? Diese ganze Logik die zieht sich ja überall durch. Und ich glaube, wir müssen viel stärker wieder zu einer Sowohl-als-auch-Logik kommen. Also wir müssen uns auf den Kollaps vorbereiten, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, und wir befinden uns ja schon im Kollaps, ist die Frage, kommt der gesellschaftliche, zivilisatorische Zusammenbruch oder kommt der nicht? Und wie können wir uns da verhalten? Wie können wir so lange, wie es geht, selbst noch gestalten, bevor wir gestaltet werden und so weiter? Und gleichzeitig müssen wir natürlich irgendwie immer noch massiv Klimaschutz betreiben, weil natürlich irgendwie der Klimaschutz oder das Ausmaß an Klimaschutz, das wir betreiben, auch einen starken Einfluss hat auf die Kollapsdynamik und auf die Heftigkeit des Zusammenbruches. Und momentan sieht es eben, wenn ich so in die Politik gucke, in die Bevölkerung gucke, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kollapsdynamik in den nächsten Jahren massiv beschleunigen wird und vielleicht wirklich auf einen gesellschaftlichen Zusammenbruch hinauslaufen wird, die Wahrscheinlichkeit halte ich für höher, als dass wir in 30 Jahren noch den gleichen Wohlstand, die gleiche Sicherheit, die gleiche Freiheit haben werden wie heute. Das halte ich irgendwie mittlerweile fast für ausgeschlossen. Und bei den Kollapsrealisten geht es eben um Akzeptanz, ist ein ganz wichtiges Wort. Zu akzeptieren, okay, wir befinden uns in einer Kollapsdynamik. Die Kollapsdynamik, wenn wir sie nicht gestalten und nicht bremsen, wird in einen Zusammenbruch laufen, der nicht das Ende sein muss. Es geht immer weiter danach. Die Parabel des Sämanns ist ein Beispiel, was ich in meinem Buch spreche, von Kirby E. Butler, wo es danach weitergeht, wo eine neue Gemeinschaft gegründet wird, eine solidarische Gemeinschaft. Also es wird danach auch weitergehen. Aber einfach diese Akzeptanz zu haben und zu sagen, okay, es sieht momentan, ich akzeptiere, dass wir uns eben auf einem Weg befinden, an dessen Ende es uns allen sehr, sehr schlecht gehen wird. Was naja, kann aber ich dafür tun? Das heißt aber nicht irgendwie, dass ich eben Klimaschutz unterlassen kann.
Genau, weil wir müssen das nämlich in unsere Köpfe kriegen, damit wir am Ende des Kollaps nämlich nicht wie bei Mad Max wieder nur um Benzin kämpfen, sondern uns überlegen, wie können wir es besser machen. Vielleicht können wir das damit positiv noch so ein bisschen schließen. Ne? Wie können wir, dass wir jetzt schon lernen, wie können wir es eigentlich besser machen, damit auch sofort anfangen im Idealfall.
Genau, das auf jeden Fall. Und das vielleicht noch irgendwie, weil ich habe ja auch irgendwie schon was Klimadepression und so weiter irgendwie und Resignation, also die ganzen, und dann voll in der Hoffnung, das habe ich ja alles, kommt ja immer wieder in diese Wellenbewegung im Grunde. Und seit ich jetzt seit auch fast 3 Jahren, glaube ich, mich mit dem Thema Kollaps beschäftige und auch mit der Frage, was können wir tun, muss ich sagen, bin ich wieder hoffnungsvoller und zuversichtlicher geworden. Das war eine Reaktion, mit der ich selbst überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ich beschäftige mich mit dem Kollaps und stelle fest, es ist wahnsinnig lösungsorientiert, es ist sehr kreativ, es ist sehr konstruktiv und es gibt mir Zuversicht. Nämlich, dass wir einfach im Kollaps noch Möglichkeiten haben, neue Formen des Zusammenlebens auch zu etablieren, die uns dann, wenn es denn wirklich ganz schlimm kommen sollte, vielleicht auch durch diese Zeit trägt. Und das ist das, was bei mir eben momentan Zuversicht ist. Die Zuversicht, dass wir den Klimawandel noch so in den Griff bekommen, dass wir in 20, 30 Jahren eben quasi noch genauso leben können wie heute. Das halte ich für naiv und tatsächlich für Hopium. Deswegen, und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich Akzeptanz. Akzeptanz der Situation, in der wir gerade sind.
Akzeptanz führt zu Zuversicht. Das ist doch vielleicht eine gute Erklärung dafür. Ja. Dann die letzte Frage, die stelle ich mal ganz gerne. Welches Buch würdest du denn uns empfehlen, was wir dann auf jeden Fall lesen sollten? Außer natürlich Hotplot, selbstverständlich.
Außer natürlich, ja, logisch, ja.
Was ist denn das, was du so als letztes gelesen hast?
Ich habe was interessanter finde ich, das Buch, was mich sehr stark beeinflusst hat. Und das ist von Thoralf Staudt und jetzt habe ich einen guten Namen seines Co-Autors vergessen, er möge mir verzeihen. Deutschland 2050.
Ja,
das finde ich irgendwie sehr, sehr stark. Das hat bei mir tatsächlich, glaube ich, auch meinen Oh-Shit-Moment mehr oder weniger ausgelöst, weil mir da wirklich klar wurde, was auf dem Spiel steht. Das war aber schon ein paar Jahre alt. Das Buch, auch wieder von Thoralf, Am Kipppunkt, ist sehr interessant, weil er am Anfang, und das ist wirig, eben beschreibt, was passiert, wenn wir die ökologischen Kipppunkte überschreiten. Und im zweiten Teil beschreibt er, wie eben soziale und technologische Kipppunkte erreicht werden können. Also sehr, sehr, sehr viel Hoffnung dann, die da, oder sehr viel Positives, was da entsteht. Finde ich ein sehr schönes Buch. Und dann von der Susanne, ich bin mit Namen leider so schlecht, wo steht, Annika Jörres.
Susanne Götzes heißt sie.
Annika Jörres und Susanne. Ja. Götze. Genau.
Schreiben tolle
Bücher.
Das
Buch über die Dürre, über Wasserknappheit, das fand ich irgendwie. Aber das ist auch aus Storytelling-Perspektive sehr interessant, weil sie immer von einem Worst-Case-Szenario ausgehen und von einem Best-Case-Szenario. Und das wirklich irgendwie auch schön anhand konkreter Figuren erzählen. Also es liest sich wie Kurzgeschichten im Grunde. Das ist auch ein Buch, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ja. Und ansonsten gibt es diverse Kollaps-Bücher, aber die...
Wer die wissen will, soll sich an dich wenden. Ja, wunderbar. Dann erstmal vielen Dank.
Ich hab mir selbst alle gar nicht zu Ende gelesen. Sorry.
Auch das kenne ich auch, das Thema. Immer wieder was Neues, was einem auf den Tisch kommt. So, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und ganz herzlichen Dank an meinen Gast Ron Kellermann, Filmdramaturg, Drehbuchdozent und Autor des Buches Hot Plot, wie Spielfilme, Serien und Romane den Klimawandel erzählen. Und alle Links zu Ron und natürlich auch zu dem Buch und wie ihr dieses bestellen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und ja, vielleicht beginnt sinnvolles Wirtschaften nicht erst dort, wo ein Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie formuliert. Vielleicht beginnt es schon viel früher. Bei der Geschichte, die sich selbst darüber erzählt, wofür es da ist, und bei der Bereitschaft, diese Geschichte an der Realität messen zu lassen. Und auch da haben wir heute gehört, dass es da tolle Möglichkeit gibt, wenn man mal von außen drauf schaut und dass man plötzlich da ganz neue Möglichkeiten sieht, wie man auch die Menschen mitnehmen kann mit der eigenen Geschichte. Das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Weg, um das auch ehrlich und transparent dann zu erzählen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Gewinn mit Sinn mit neuen spannenden Gästen. Und natürlich heute jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Ron, für dieses wirklich tolle, inspirierende Gespräch. Das war ja mal wirklich ein spannender Einblick.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.